Die Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, mich würde doch mal brennend interessieren, ob hier nicht der ein oder andere sitzt, der gerne wissen würde, was das nächste Jahr Gutes für ihn oder sie bereithält. Tja, wir wünschen uns so einiges und um vielleicht diesen Wünschen noch näher zu kommen, da setzen wir Menschen dann auch Profis ein. Wir haben Prognoseinstitute Land auf, Land ab. Sei es in den Banken, in den volkswirtschaftlichen Abteilungen, wo man sich überlegt, wie könnte diese oder jene Entscheidung der Zentralbank die Aktienmärkte beeinflussen? Oder ganz praktisch, vor der letzten großen Wahl in den USA gab es viele Prognoseninstitute, die sich darauf spezialisiert haben, mit wissenschaftlichen Methoden herauszufinden, wer wird wohl der nächste Präsident. Und sie lagen falsch. Wer kann schon die Zukunft vorhersagen? Heute, in der heutigen Predigt, geht es ein wenig darum, wie Gott uns Einblicke, sag ich mal, gibt in Aspekte seines Wirkens. Und sein Wirken heißt das, was er tun wird. Und das möchte ich verbinden, natürlich mit dem Thema Advent. Denn heute haben wir ja den Predigttext aus dem Propheten Jeremia gehört. Und bei Propheten, da denken wir vielleicht als erstes daran, da sagt jemand was über die Zukunft. Und so ganz falsch ist das vielleicht auch nicht. Es geht schon darum in dem Text, dass Gott zu Zeiten des Propheten Jeremia durch ihn geredet hat, um anzukündigen, dass da noch etwas kommen wird von Gott, was größer ist und besser ist als die Gerechtigkeit der Könige dieser Welt, nämlich die Gerechtigkeit Gottes, dass sie kommen wird. Und Advent heißt im Lateinischen nichts anderes als Ankunft. Advenire, kommen, das Substantiv dazu, Ankunft. Und es wurde aber auch insbesondere dafür verwendet, wenn der König, der Herrscher in einer Stadt angekommen ist. Advent. Etwas Besonderes. Gott kommt, seine Gerechtigkeit kommt in diese Welt. Als Jeremia gelebt hat, da sah das Leben in Israel überhaupt nicht so aus, als ob es von der Gerechtigkeit Gottes geprägt wäre. Er wurde ungefähr 647 vor Christus geboren und es regierte der König Manasse. Und das war ein König, der sich komplett und ganz und gar von den Geboten Gottes abgewandt hat, der sein Volk dazu animiert hat, falschen Göttern und Götzen zu dienen, nachzufolgen und das zu tun, sodass Gott selbst zu dem Urteil kommt: Er, Manasse, hat Böses getan, mehr als alle anderen Völker, sogar mehr als die ungerechten Völker, die vorher im Land gewohnt haben, mehr als die Amoriter. Und Gott kündigt an, dass er Jerusalem deswegen richten wird. Ich werde Jerusalem auswischen, so wie man eine Schüssel auswischt. 2. Könige, Kapitel 21. Und als Jeremia noch ein Kind war, da starb dieser König. Und sein Sohn Amon war auch nicht viel besser und wurde nach 2 Jahren ermordet. Doch dann kam erstaunlicherweise ein anderer Sohn an die Macht, Josia. Und von ihm heißt es, er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Er wandelte auf allen Wegen seines Vaters David. Und er hat per Zufall das Wort des Gesetzes gefunden. Soll heißen, das gute Gesetz Gottes war verschüttet gegangen. Es war nicht mehr da auffindbar, es wurde nicht mehr gelebt, es wurde nicht mehr gelesen. Und Josia ließ das Land von den Götzen reinigen. Götze, von den Götzen, also von den falschen Göttern, von den menschengemachten Göttern, woran sich Menschen klammern, wo sie denken, da kommt meine Hoffnung und mein Heil her. Im 13. Jahr der Königsherrschaft Josias, da begann der Dienst von Jeremia, der Dienst am Worte Gottes. Und es war im 18. Jahr, dass dieses Buch des Gesetzes gefunden wurde. Jeremia begann seinen Dienst noch viel jünger, als wir das heute tun, als Theologen. Er begann mit 20 Jahren. Und es deckte ab die Zeit der Könige Josia, Joas, Joachim, Joachim und Zedekia bis zum Jahre 585, beziehungsweise 586 wurde dann Jerusalem von Nebukadnezar II. Zerstört. Und Josia, er hat versucht, mit der ganzen Kraft und mit seiner ganzen Autorität die Gesetze Gottes in Israel umzusetzen. Also, nun befahl König Josia dem hohen Priester Hilkia, dessen Stellvertretern und den Priestern, die den Eingang zum Tempel bewachten, holt alle Gegenstände aus dem Tempel, die für die Verehrung des Gottes Baal, der Göttin Aschera und der Gestirne gebraucht wurden. Verbrennt alles außerhalb der Stadt und den Feldern im Kidrontal. Die Asche ließ Josia später nach Bethel bringen. Er setzte auch die Götzenpriester ab, die von seinen Vorgängern ernannt worden waren. In den Höhenheiligtümern um Jerusalem und in allen Städten Judas hatten sie Opfer dargebracht, nicht nur dem Gott Baal, sondern auch der Sonne, dem Mond, den Sternen und den Tierkreiszeichen. Die Statue der Göttin Aschera ließ Josia aus dem Tempel holen und aus der Stadt schaffen. Er verbrannte sie, zerrieb die Asche zu feinem Staub und streute diesen auf die Gräber des Armenfriedhofs. Vers 25. Weder vor noch nach Josia hatte sich ein König dem Herrn so zugewandt. Keiner war so wie er darauf bedacht, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit aller seiner Kraft nach dem Gesetz des Mose zu leben. Davon haben wir auch in der letzten Predigtreihe gehört, dass wir Gott nachfolgen sollen, von ganzer Kraft, mit allem, was wir haben. Und so hat es Josia getan. Und doch, es war nicht genug. Er hat Gesetze gemacht, die gut und richtig waren, aber das Entscheidende hat gefehlt. Die Veränderung im Herzen. Und so kam es, wie es kommen musste, dass nach seinem Tod alles genauso wieder aufgebrochen ist, wie es davor war. Es hat nicht weitergeholfen, weil die Veränderung nicht von innen kam. Und so lernen wir daraus, dass die Gesetze, die wir haben, sind auch in unserer Gesellschaft sind gut und richtig. Sie können das Böse eindämmen. Sie können Kriminalität eindämmen. Aber sie können nicht diese Begierde im Menschen eindämmen, die zur Kriminalität führt. Und doch ist da bei Jeremia die Ansage Gottes, das wird noch eine Gerechtigkeit kommen. Und auch der Apostel Paulus schreibt das, dass das Auftreten von Jesu nicht überraschend kam, sondern dass es eben im Alten Testament schon greifbar ist. Da kann man schon was von erfahren. So schreibt Paulus im Römerbrief gleich am Anfang. Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift. Danke. Verheißen hat, das ist es, was wir uns wünschen, die Verheißungen Gottes, die Prophetie Gottes, das, wo wir in die Zukunft blicken können, aber letztlich, wo es gar nicht um die Zukunft geht, sondern um das Wirken von Gott. Denn, wie Paulus schreibt im Evangelium, das in der frohen Botschaft, das sind nicht nur einfach Worte, die der Seele guttun, sondern das ist eine Kraft dahinter, die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft, unsere Herzen zu verändern, ja, und auch die Kraft, Sünde von uns wegzunehmen, sogar die Kraft, Kranke zu heilen, Blinde sehend zu machen und Lahme gehend. Und das alles ist verheißen im Alten Testament, im Jeremia, in unserem Predigttext, Jeremia Kapitel 23, Vers 5, in diesen zwei Worten, die da im Hebräischen stehen. Yahweh Tzigdenu, übersetzt Gott, also der Herr, ist unsere Gerechtigkeit. Yahweh ist unsere Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die Gott hat für uns. Wie Luther sagt, pro me, für mich. Nicht nur Gott ist gerecht und das war's, sondern die Gerechtigkeit, die in dein Leben hineinkommt. Das ist es. Und so schreibt Jeremia also, Gott will dem David einen gerechten Spross erwecken. Soll heißen, da kommt noch ein König nach, der gerecht ist. Und wenn wir uns ganz genau überlegen, was gerecht heißt, und wenn wir mal darüber nachdenken, was bedeutet eigentlich Gerechtigkeit, dann werden wir merken, dass kein Mensch gerecht sein kann. Dass es immer etwas geben wird, wo wir anderen Unrecht tun, weil wir in dieser Welt, in dieser ungerechten Welt gefangen sind. Allein dieser Hinweis, ein gerechter Spross, ist schon ein Hinweis auf etwas, was größer ist als das, was Menschen produzieren können. Und das soll ein König sein, der soll wohl regieren im Lande, steht da. Im Hebräischen steht das Wort Eretz. Das heißt mehr als einfach nur Land. Das heißt Erde. Die ganze Erde soll von dieser Königsherrschaft umfangen sein. Auch ein Hinweis, dass das mehr ist als nur eine Königsherrschaft im Volke Israel. Juda soll gerettet werden und Israel sicher sein. Es ist also Rettung und Heil, die ausgehen von dieser Gerechtigkeit. Und doch, Jeremia spricht eben nicht nur in die Zukunft, in die Ferne. Er spricht auch zu den Menschen, die vor ihm stehen. Und so verbindet sich beides, Gegenwart und Allgegenwart Gottes in diesen Versen. Und Jeremia klagt nicht nur an das Unrecht, er spricht nicht nur das Gericht aus, er sagt nicht nur an, dass Jerusalem zerstört wird, sondern er sagt auch an, ja, ihr werdet weggeführt werden in die Gefangenschaft, ins Exil, aber Gott wird euch auch zurückführen. Es wird die Zeit kommen, da wird man nicht nur sagen, der Herr hat die Israeliten aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit, sondern, so wahr der Herr lebt, er hat uns aus der Gefangenschaft im Lande des Nordens befreit und zurückgeführt. Und das ist seine Gerechtigkeit, die da zum Wirken kommt, nicht, dass sie es verdient hätten, wieder zurückgeführt zu werden. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, von der Paulus im Römerbrief Kapitel 3 schreibt, nun ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Hier, Paulus bezieht sich nicht immer nur auf die ersten fünf Bücher Mose als Beschreibung des Gesetzes. Manchmal klingt bei ihm da mehr durch, das Gesetz als eine universale Kraft, unter der wir Menschen stehen. Und seit einigen Jahren, seitdem ich das im Theologiestudium entdeckt habe, dass es eben nicht nur um das Gesetz, diese fünf Bücher Mose oder nur um die 10 Gebote geht, ist mir klar geworden, dass wir Menschen uns auch selbst Gesetze schreiben, mit denen wir uns unterjochen. Der Theologe Ebeling nannte das alte Sprache die Gesetze der Sitte und der Moral. Also das, was man so Land auf Land ab für richtig hält, das kann auch ganz schön brutal sein, wenn da die Gesellschaft von dir fordert, du musst so und so leben, sonst bist du kein guter Mensch. Und ich beobachte das mit viel Schmerzen im Herzen, dass junge Mädchen beeinflusst von den Wirken der Medien, denken, sie müssten abnehmen statt zunehmen. Junge Menschen, die noch wachsen sollen, haben es irgendwoher verinnerlicht, sie müssen abnehmen, sie müssen Gewicht verlieren. Aber Gott sagt, ihr sollt zunehmen im Glauben und im Körper. So viel Magersucht in diesem Land, bei so vielen Menschen, die unter dieser Sklaverei des Schönheitsideals stehen, dass Frauen dünn oder ganz dünn sein müssen. Ein Beispiel nur für das Gesetz der guten, der Sitten und der Moral, die durch den Zeitgeist auf uns kommen. Aber das ist nicht Gottes Gerechtigkeit. Und es ist Gottes Gerechtigkeit, die diese Gesetze zerbrechen kann. Im Wissen, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du bist eine geliebte Tochter des Höchsten. Du bist ein Sohn des Höchsten. Und ein anderes Beispiel, das ich jetzt nur anreißen will, dass wir es mit nach Hause nehmen, ist das Leistungsdenken in unserer Gesellschaft. Du bist etwas wert, wenn du etwas leistest, wenn du Geld verdienst, wenn du dies oder das oder jenes schaffst. Und so setzen wir uns selber auch unter Druck und sagen, oh, wenn ich diesem Maßstab nicht entspreche, dann ist das keine gute Woche gewesen. Dann war ich nicht fleißig, dann war ich vielleicht faul oder was auch immer wir denken. Ich will das gar nicht jetzt in aller Fülle auswälzen, sondern euch nur sensibel dafür machen, an welcher Stelle seid ihr unter dieses Leistungsgesetz unserer Gesellschaft gefallen und unfrei geworden. Und dass ihr wisst, wenn es euch klar wird, dass Gottes Gerechtigkeit diese Fesseln sprengt. Denn durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heilung und zur Erlösung. Auf das gilt, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und das ist auch eine fantastische Verheißung, dass wir diese Ansprüche, die an uns gestellt werden, gut sein lassen und einfach so gut wir können arbeiten, tun, machen, unsere Zeiten zur Erholung nehmen und dass das Gute, was aus unserem Leben hervorgeht, wir nicht sagen, oh, das habe ich heute wieder alles super gemacht und jetzt nächste Woche mache ich noch mehr, sondern sage, ja, aus der Kraft meines Herrn habe ich das erreicht. Und dann ist klar, ich rühme mich nicht selber, sondern Jesus Christus bekommt die Ehre. Und das alles aus einer der geschenkten Gerechtigkeit in der Herrschaft Gottes. Und das meine ich mit der Universalität des Gesetzes. Die kommt hier, blitzt hier auch hervor im Römer 5, Vers 17. Denn wegen der Sünde des einen, also Adam, wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat und durch diesen einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Und das ist noch eine fantastische Verheißung, die noch obendrauf kommt auf die Gerechtigkeit, die wir von Gott empfangen, dass er uns durch seinen Heiligen Geist Kraft gibt zu herrschen über das, was scheinbar über uns herrschen will. Danke für die Frage. Die Anfangssünde, die Ursprungssünde, mündet sehr schnell im Tod. So zerstörerisch ist diese Macht, die da hineingekommen ist. Doch Gott hat selbst zu Kain gesagt, kurz bevor er seinen Bruder umbringen will, du aber herrsche über die Sünde. Und er war nicht in der Lage zu herrschen, sondern er hat gemordet. Wenn ich weiß, dass ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich dann, wenn ich merke, da will etwas über mich herrschen, was nicht von Gott ist, dann proklamiere, dass die Gerechtigkeit und Gnade Gottes in meinem Herrschen lebt, in meinem Leben herrscht durch Jesus Christus. Dann werde ich mit ihm zusammen herrschen, überwinden und den Sieg, den er uns verheißen hat, in Anspruch nehmen und in meinem Leben wahrnehmen. Zu sehen, mit Gott, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und so freut euch, denn die Gnade Jesu Christi, die höher ist als all das, was wir denken, sie bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.